Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und freue mich, weil, pass auf, ich habe heute einen Gast in meinem Podcast. Und zwar ist es die Sina Diepold. Vielleicht kennst du die schon. Sina ist Yogalehrerin, wohnt in München, hat ein großes Yogastudio oder weiß gar nicht, wie groß es ist. Ich war da noch nie. Auf jeden Fall macht sie auch Online-Kurse, arbeitet viel mit Laura Seiler zusammen, macht aber auch viele ihre eigenen Dinge, gibt jetzt natürlich Online-Yoga und ist einfach echt eine coole Socke. Sina ist für mich echt so ein Ausdruck von Authentizität. Sie ist einerseits Model, da kommt sie auf jeden Fall her und hat aber in diese Yoga-Welt reingefunden und total angefangen, sich einfach selbst, so wie sie es zum Ausdruck zu bringen. Also finde ich eine ganz, ganz tolle, inspirierende Frau. Wir sprechen viel über Authentizität. Wir sprechen auch über diese Grätsche zwischen Weiblichkeit und sich auch präsentieren, auch auf Social Media, aber gleichzeitig Menschen, die uns folgen, zu ermöglichen, zu sich selbst zu finden. Und das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Folge. Sie ist schon ein bisschen älter. Ich habe die aufgenommen letztes Jahr schon und dann haben wir das einfach im Redaktionsplan nicht mehr untergekriegt. Jetzt ist es endlich soweit. Das Gespräch, ein ganz schönes Gespräch mit meiner lieben Kollegin Sina Diepold. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Also herzlich willkommen, Sina. Ich freue mich riesig, dass das jetzt so tatsächlich verhältnismäßig spontan geklappt hat. Welcome bei Da ist Gold drin.
Danke, Dana. Ich freue mich so sehr, hier zu sein. Das ist echt richtig schön.
Live aus der Umkleide vom Yoga-Studio, weil die Idioten über dir eine Badewanne rausreißen, Leute.
Ja, ich hab kurz gedacht, das ist nicht deren Ernst. Also.
Ja, wie eben im Vorgespräch schon hatte ich deine Story gesehen und dachte, oh nein, mit den Tonproblemen habe ich ja heute auch was zu tun.
Ich bin dann tatsächlich einfach geflüchtet. Ich so, na ja. Gut, dann woanders heute.
Ja, cool, wenn man so ein Yoga-Studio. Das haben wir damals auch gehabt, als wir noch, da bin ich, erinnere mich auch, ich bin ein, zwei Mal auch tatsächlich aus der Wohnung geflüchtet, als wir das Yoga-Studio noch hatten. Aber es soll jetzt erstmal nicht um mich gehen, sondern es soll um dich gehen. Wir kennen uns ja leider noch gar nicht persönlich, sondern nur so digital über die Online-Welt, was ich aber ja irgendwie ganz schön finde, so viele Nachteile es auch gibt, so viele Vorteile gibt es ja eben auch. Deswegen finde ich es total schön, weil ich nicht das Gefühl habe, ich kenne dich noch nicht. Und was mich als allererstes mal interessieren würde, uns verbinden ja einige Leidenschaften, unter anderem das Yoga. Ich bin ja auch Yogalehrerin von Haus aus, jetzt nicht mehr akut. Also ich unterrichte ja tatsächlich zumindest keine Asanas aktuell mehr. Aber mich würde als allererstes mal interessieren, wie bist du zum Yoga gekommen?
Das ist eine super Frage. Ja, ich finde es auch so lustig, dass wir ja beide diese Parallele haben mit dem Yoga-Studio und ja. Diese schöne Vergangenheit auch bei dir, dass du das da geleitet hast. Ja. Und ich jetzt sozusagen relativ frisch. Ja, also ich bin ehrlich gesagt in Yoga ziemlich reingestolpert. Ich komme eigentlich aus dem Tanzen. Also ich habe mein Leben lang getanzt und habe auch eine professionelle Tanzausbildung gemacht während meines Sportwissenschaftsstudiums, weil mir das ein bisschen zu langweilig war, dieses Rumsitzen. Und zuhören. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich möchte irgendwie noch was anderes machen und habe eine Tanzausbildung noch nebenher gemacht. Und da hatte ich dann mal Yoga in dieser Tanzausbildung als so ein Block. Und dann habe ich das gemacht und fand es irgendwie so ganz nett, aber es war eher so eine geile Stretching-Class. Also dieses Geatme hat mich ziemlich genervt. Ich fand es extrem nervig, dass die immer gesagt haben, dass ich atmen soll. Ich so, ja, ich atme doch sowieso von alleine. Was soll das eigentlich? Und dann lag ich auch im Shavasana und fand es auch total anstrengend, weil ich lag ja rum und hätte die Zeit nutzen können und habe deswegen im Kopf immer To-Do-Listen gemacht, was ich noch alles erledigen muss. Genau, und dann war auch da, hatten wir sogar eine Prüfung, die war ganz schlecht, also es war richtig peinlich. Ich war eigentlich immer gut in zu diesem Unterrichten, weil ich das schon so lange mache, und dann war ich aber sehr, sehr schlecht in Yoga. Und die Lehrerin hat aber gemeint, naja, ich kenne dich, du kannst es schon, magst du mir eine Stunde vertreten an so einem Tanz- und Yoga-Studio hier in München? Und habe dann sozusagen, ohne eine tatsächliche Yoga-Lehrer-Ausbildung zu haben, eine Stunde angefangen zu vertreten, weil ich halt Sport studiert habe. Seit ich 15 bin, unterrichte ich Tanz und Turnen. Also physisch tue ich den Leuten nichts. Ich habe nur diese, diese spirituelle Komponente, die war mir sehr fremd. Also fand ich sogar sehr komisch. Und eine Minute die Leute in Meditation sitzen lassen, da habe ich schon hektische Flecken bekommen, weil ich so komisch fand. Ja, und dann, wie die Sachen so laufen, ist dann plötzlich diese Stunde meine geworden. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt doch mal ein Teacher-Training machen. Und mir wurde dann ganz, ganz schlimm das Herz gebrochen von einem Mann. Und ja, und das war dann irgendwie für mich so, ich muss jetzt irgendwie flüchten, weil er hat nicht in München gewohnt und dann war er aber in München für 2 Monate und habe ich gesagt, ich muss weg, ich muss aus München raus und habe tatsächlich einfach bei Google angegeben, Yoga Teacher Training Bali.
Voll Klischee, dann, total geil.
Volles Klischee. Und habe dann einfach tatsächlich etwas gebucht. Ich wollte extra nicht nach U-Boot, weil da habe ich gehört, das ist so spirituell und diesen Spirischmann, den brauche ich nicht. Habe ich damals noch gesagt. Und habe dann eins gebucht, das hieß Vinyasa Karma. Und ich habe gedacht, geil, Karma ist was Gutes, das kaufe ich. Hab mich mal fertig durchgelesen und dann auch gesagt, okay, Zeitpunkt passt, buche ich. Als ich dann dort war, habe ich festgestellt, das hieß Vinyasa Krama, nicht Karma. Und bin in diesem Teacher-Training gelandet und es war so unphysisch. Also es war wirklich so 1,5 Stunden so halbschariges Asana am Morgen. Also so super, super, super basic. Man musste nicht mal Yoga-Kenntnisse haben, um bei diesem Teacher-Training mitzumachen. Und dann habe ich erst gedacht, ich breche das ab. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass da plötzlich ganz viel passiert. Es war total spannend. Ich habe erstmal innerlich ganz arg rebelliert und hatte keine Lust auf eben dieses Spiri-Zeug, wie ich es damals noch genannt habe. Und dann ist aber irgendwie ganz viel passiert. Und da habe ich mich dann so krass in Yoga verliebt. Das war wirklich so schockverliebt in diese Praxis, in ihrer Ganzheitlichkeit. Und ja, und seitdem kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass es nicht irgendwie so ein intensiver Teil meines Lebens ist. Aber es hat ein bisschen gebraucht. Also ich habe tatsächlich irgendwie so 1,5, 2 Jahre gebraucht. Ich habe mich damit mehr beschäftigt zu, ich verstehe wirklich was oder verstehe im Ansatz, was Yoga ist und nicht nur verbiegen und verbrezeln auf der Matte.
Was ist damals passiert? Kannst du das genauer beschreiben, dieser Zugang? Also eine Erleuchtung im Kopf stand oder was? Also kannst du sagen, was ist passiert? Weil das ist ja für jeden total individuell.
Voll. Also ich hatte wirklich tolle Lehrer. Wir hatten ganz unterschiedliche Lehrer. Und da hatten wir einen, der hat Philosophie mit uns gemacht, Hamid. Und Hamid ist eigentlich auch Psychologe. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt sehr oft sehr schlechte Beziehungen, also sehr komplizierte Beziehungen mit sehr viel Aggressionen und sehr viel Streit. Und hatte einfach nicht das, wie ich mir eigentlich vorgestellt habe, dass so eine Beziehung laufen sollte. Und dann bin ich da in Django gewesen und habe mir irgendwie gedacht, dass so warum sind die zu mir? Also ich war in dieser Rolle, dass alle anderen sind dran schuld und ich tue doch alles richtig. Warum passiert mir das? Und habe immer mich gefragt, was da eigentlich los ist. Und ich habe eine sehr, sehr heile Kindheit. Ich habe Eltern, die sehr liebevoll waren. Mir hat es nie an irgendwas gefehlt. Und ich habe nicht verstanden, was eigentlich das Problem ist, warum die Welt so unfair zu mir ist. Und Hamid hat dann einfach abends hat mir dann Philosophie und der hat dann Sachen gesagt, die habe ich bestimmt schon vorher gehört. Aber irgendwie, weil da dieser glatzköpfige Typ da vorne saß und ich in Bali war, hat plötzlich dieser Kanal aufgemacht, dass ich das wirklich auch gehört habe, dieses, dass wir alle eins sind, dass man verantwortlich ist für das, was man in seinem Leben hat. Und das war, und dann hatte ich eine private Stunde mit ihm. Man konnte das mit ihm halt buchen, dass man sozusagen einen Private mit ihm hat und spricht, also so ein bisschen psychologisch. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir gesprochen haben, außer, dass ich das Gefühl hatte, dass ich jahrelang wie so Treibholz in einem Fluss immer gegen den gleichen Stein dagegen gedockt bin. Also wie so, ich bin einfach nicht weitergekommen. Ich habe mich immer gefragt, warum passiert nichts und immer wieder in die gleichen Probleme reingerannt. Und als hätte jemand entweder diesen Stein weggelegt oder mir so einen Schubs zur Seite gegeben, bin ich endlich weitergeflossen. Und ich habe Antworten bekommen, die ich vorher gar nicht wusste, dass ich die Frage gestellt habe, weil ich gar nicht wusste, dass ich diese Frage stellen kann, weil ich irgendwie alles so hingenommen habe, wie es ist. Und habe dann auch immer meine Mama angerufen und gesagt, Mama, der Hamid hat das gesagt. Und dann also Papa, der Hamid hat das gesagt. Und die beiden so, ach Sina, das sagen wir dir schon seit Jahren, aber ist okay. Es war einfach der richtige Zeitpunkt, dass jemand zu mir sagt, so Dinge wie dieses, wir sind alle eins, wir alle sind auf der gleichen Suche, dass wir Verantwortung übernehmen für das, was in unserem Leben ist. Und es war so, endlich hatte ich die Ohren dafür offen. Und das war total beeindruckend. Und da hat sich einfach wirklich so dieser total klischeehafte Klassiker, da hat sich alles verändert.
Und dann?
Ja, dann, ich habe ehrlich gesagt mein Teacher-Training sehr lustig eigentlich verbracht, weil ich tatsächlich zwei Dinge gemacht habe, die ich nicht bin. Ich habe gefeiert. Ich bin tatsächlich die ganze Zeit Party machen gegangen und dann in der Früh um 6 stand ich wieder auf der Yogamatte. Und das hat total gut getan, mich von diesem, wie ich mich selber definiere, zu trennen. Und dann kam ich zurück nach München und ja, dann habe ich Yoga unterrichtet und immer mehr und habe dann auch irgendwie so einfach so eine Liebe dafür entwickelt und es hat mir so viel gegeben. Und wenn man halt was teilt, was man wirklich liebt und wirklich lebt, dann wird das ja von alleine irgendwie größer. Und so ist es so Stück für Stück gewachsen, dass ich immer mehr Yogastunden gegeben habe, dass ich so mich selber irgendwo eingemietet habe, Yogastunden gegeben habe. Und dann bin ich über lustige Umwege auf meine Geschäftspartnerin Sophia getroffen. Dann sind wir bei Simon gelandet, unserem Lehrer. Und jetzt habe ich mein eigenes Studio und lebe durch und durch dieses Yoga und gebe eigene Ausbildungen und weiß gar nicht, wie das noch geht ohne. Also es ist total spannend.
Wieso Kale and Cake? Das ist ja der Name deines Studios und des Podcasts.
Ja, genau. Ja, ist ganz lustig, weil Kale and Cake steht im Endeffekt für eben die Mitte. Also wir sagen immer, mal ist man halt mehr Typ Grünkohl und hat das Leben im Griff und ist gesund und mal ist man halt mehr Typ Kuchen und liegt auf der Couch und isst halt Kuchen oder chillt und schaut Netflix, wie man das so nennt heutzutage. Mhm. Genau, und wir haben gesagt, wir sind halt irgendwie die Mitte. Also der Weg der Mitte ist so unsere Devise bei allem. Also das ist, nichts ist von Grund auf schlecht, nichts ist von Grund auf gut. Es geht immer um die Mischung und um das Maß der Dinge. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen oder wir möchten einen Namen, der nicht zu yogisch ist, weil wir versuchen, wir nennen uns Body-Mind-Therapy, weil wir nicht nur Yoga machen, sondern auch Functional Training, wir machen Coaching, wir machen Bar, weil auch beim Yoga nicht nur eine Sache die Antwort ist. Also wenn es vor allem um die Physis geht. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen irgendwas, was auch so ein bisschen jung ist und was so uns reflektiert oder irgendwie darstellt. Und deswegen kam dann der Grünkohl und der Kuchen dabei raus, nachdem wir sehr lange gebrainstormt haben und dann Hunger hatten und dann kam das irgendwann raus.
Grünkohl war alle und dann musste der Kuchen her.
Genau so.
Voll schön. Eine Sache, die mir besonders auffällt, ich finde, die raussticht, wenn man deinem Kanal auf Instagram folgt, ist das Thema Authentizität. Also ich finde es ist ein großes meiner Themen auf jeden Fall, beziehungsweise mir liegt es sehr am Herzen, so einer unserer Unternehmenswerte, und ich finde es tatsächlich ziemlich schwierig. So sehr ich Social Media auch mag, ist da aber eben auch, finde ich, es ist schwierig, das zu differenzieren oder irgendwie so diesem, wie kann man das denn sagen, dieses Scheinbild, dem eben nicht zu folgen oder auch dem selber nicht anheimzufallen und nicht zu vergleichen. Da bin ich weit entfernt von, aber das so als Training zumindest. Und was ich bei dir sehe, ist auf jeden Fall, dass du ein großes Stück Herz da rein investierst, irgendwie da dich wirklich authentisch zu zeigen mit Doppelkinn und Pickeln und ungeschminkt und Falten am Bauch. vielleicht kannst du noch mal sagen, was Authentizität für dich bedeutet, dieses komplizierte Wort.
Voll schön. Also erstmal danke, weil das empfinde ich als sehr großes Kompliment, wenn man das so von außen wahrnimmt.
Ja, so gerne.
Weil das ist ja was, das gehört ja zu den Dingen, wenn man sagt, ich bin authentisch, dann ist es man schon nicht mehr.
Ja.
Also man kann das vor allem nur von anderen gesagt bekommen, und das ist auch etwas, was ich als sehr hohen Wert sehe, weil so viel ist eben nicht echt oder nicht roh oder nicht mehr nah am Menschen, sondern eben eine Scheinwelt. Und das über Social Media anders zu kommunizieren, ist natürlich eine große Herausforderung. Man möchte sich natürlich auch immer von der besten Seite zeigen. Für mich ist Authentizität einfach wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, weil das irgendwie uns wieder zusammenbringt. Weil was uns ja trennt, ist der Glaube, dass bei der anderen Person alles besser ist oder dass sie nicht die gleichen Probleme hat oder dass sie nicht auch mal einen Pickel hat oder dass sie immer einen flachen Bauch hat. Und das trennt uns ja. Das macht uns ja eben, bringt uns in diese Probleme, die wir oft haben, weil wir uns auch alleine fühlen. Und ich möchte einfach irgendwie, ja, dass wir zusammenkommen. Und ich glaube, was bei mir ganz gut funktioniert, dieses, ich habe das wahnsinnige Glück, dass ich sehr viel Bestätigung von meinem nahen Umfeld bekomme. Also meine Eltern, die mich total unterstützen und irgendwie gefühlt mit Pompons im Hintergrund stehen bei jedem Schmarrn, den ich mache. Und die auch irgendwie die Mama dauernd in den Streams ist von unseren Yogastunden. Und auch mein Partner, der mich total unterstützt und versucht, nicht an mir rumzukritteln. Und wenn man so einen Boden hat, dann kann man sich auch authentisch zeigen, ohne Angst zu haben, dass man nicht mehr vollwertig ist. Und dann kann ich irgendwie, habe ich dadurch so den Rückhalt und so ein Gefühl für ich, dass ich mich auch traue und mir das erlaube, was zu zeigen, was vielleicht nicht in dieser komischen Welt, die wir da draußen geschaffen haben, als perfekt oder als optimiert oder als ideal gezeigt wird. Und ich bin ehrlich gesagt auch einfach oft zu faul, das so zu optimieren, dass es irgendwelchen Standards entspricht. Also Schminken dauert mir einfach meistens zu lang, genauso wie irgendwelche Fotos noch irgendwie ewig rumzubasteln, weil das Leben viel zu schön ist, als dass ich mich nur damit zu beschäftigen, eine Scheinwelt zu erschaffen, weil ich einfach das Leben viel zu geil finde dafür, wie es bereits ist. Und weil ich auch versuche, und das ist mir ganz, ganz wichtig, vor allem bei Social Media, auch in meinem Podcast, auch mit meinen Yogastunden, ich versuche nicht Dinge zu produzieren, die ich nicht auch ernsthaft konsumieren würde. Das heißt, dass es wirklich etwas ist, wo ich sagen kann, hey, das bin ich. Mhm. Und ich kenne das nur von Shootings. Ich model ab und zu auch und habe das sehr viel zwischendurch auch gemacht. Und das ist immer so lustig, wenn man sich selbst nicht wiedererkennt auf den Bildern. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil in der Rolle bin ich ja auch nicht die Sina, sondern bin ich halt ein Gesicht für ein bestimmtes Brand oder für ein Produkt. Oder das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber es ist so befremdlich. Und
ja, das ist ja tatsächlich auch nämlich meine nächste Frage, wie du das sozusagen übereinkriegst, das Model auf der einen Seite, was ja das krasse Gegenteil ist, und dann das, was du für dich persönlich machst.
Ja, es ist lustig, weil es ist schon irgendwie auch gegensätzlich. Auf der anderen Seite, und das weiß ich und gebe ich ganz ehrlich zu, ich bin ja Tänzerin und ein kleiner Spiegelaff und ich habe eine sehr narzisstische Seite und ich glaube, die braucht man auch, wenn man sich selbst zu viel darstellt. Also vor allem auch durch Social Media, dass ich einfach mir dessen sehr bewusst bin, dass ich auch gerne Fotos von mir machen lasse, weil dann wäre das ja auch nicht authentisch, mich so viel auf Social Media zu zeigen, mich so viel darzustellen oder auch Yoga unterrichten, hat ja auch was Narzisstisches, weil ich werde gehört. Ich sag, heb den Arm und 30 Leute im Raum heben den Arm. Das hat was auch mit Macht zu tun. Und auch hier wieder, es ist nicht nur was Negatives, es hat ja auch was sehr Positives. Ich kann das ja auch sehr positiv nutzen, nur auch irgendwie mir gegenüber ehrlich sein. Und das Modeln einfach für mich, ich stand einfach schon gerne irgendwie immer vor der Kamera. Ich habe tatsächlich mit so Foto-Love-Stories in der Bravo angefangen.
Wie cool.
Die sind extrem unterhaltsam, stehen irgendwo bei Mama im Regal. Die sind echt speziell. Und das habe ich schon immer gerne gemacht und es war schon auch immer etwas, was mir leicht gefallen ist. Und natürlich hat das auch irgendwie einen Lebensstandard mir ermöglicht, weil das zahlt natürlich auch irgendwie gut und man erlebt man coole Sachen. Ich war in der Karibik und ich war irgendwie in Norwegen unterwegs und ich durfte reisen damit und durfte richtig tolle Leute kennenlernen. Und das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht auch. Merke aber jetzt, dass ich da immer mehr mich wieder davon entferne, weil das war einfach eine schöne, coole Zeit und es war für meine 20er richtig toll. Nur merke ich jetzt auch wirklich so ein bisschen so liebevoll gemeint hirnlose Jobs, ja, wo ich halt nicht weiterkomme. Ja, also wo ich ja nichts lerne, wo es nicht irgendwie mich weiterbringt, außer dass ich halt vielleicht Spaß habe und gut Geld dabei verdiene, mache ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Sondern nur noch entweder Produkte, für die ich wirklich stehe und die ich richtig cool finde und eher über Bekannte oder etwas, wo ich halt als Sina gebucht werde eher als Model. Und jetzt auch gerade mir zu erlauben, dass dieser Shift einfach geschieht und dann zu auch großen oder guten Anfragen Nein zu sagen, weil es mich nicht mehr weiterbringt. Und dabei in den 20ern hat mich das krass weitergebracht, weil ich da auch viel über mich gelernt habe, über meine Selbstliebe, ja, Kapstadt als so ein bisschen kleineres, kurvigeres Model. Wenn man so diese Modelwelt anschaut, bin ich ja doch eher klein.
Das ist aber auch verrückt, ne? Also ja. Das finde ich, also es ist die kleine, kurvige Sina. Ja, also wenn man dich jetzt nicht vor Augen hat, das stellt man sich auf jeden Fall jemand anderen vor als das, was du bist. Das sind schon absurde Verhältnismäßigkeiten, aber ich weiß schon, was du meinst.
Ja, es ist halt in Kapstadt, es sind da halt wirklich alle so Gazellen mit so über 1,70 und ich bin halt noch nicht mal 1,70 und hab doch eher kurze Beine und sportlichen Körper und das war damals auch zwischendurch echt schwierig, aber ich habe so viel gelernt in Thema Selbstliebe und wie ich zu mir stehe, wie ich auch mit so dauernd einer neuen Situation umgehe. Also das Modeln hat immer oft so eine sehr, sehr oberflächliche Komponente und das ist natürlich auch ein oberflächliches Business, aber trotzdem sind da fantastische Menschen, es sind tolle Erlebnisse gewesen und deswegen hat das für mich eben auch was mir auch entspricht und merke aber jetzt, dass es halt immer weniger wird, dass es mir mehr Energie nimmt, als mir gibt. Und deswegen entscheide ich auch jetzt, habe das in den letzten Monaten für mich so entschieden, dass ich das jetzt immer, dass ich das fast komplett jetzt aus meinem Leben so ein bisschen raus habe, eben nur noch so ganz kleine Sachen, weil ich einfach immer schaue, was gibt mir Energie und was nimmt mir Energie. Und eine Zeit lang hat mir das sehr viel Energie gegeben und mittlerweile nicht mehr so viel. Und deswegen fühlt sich's auch nicht mehr, und da kommen wir wieder, authentisch an.
Ja, tada!
Genau.
Ich habe noch zwei Sachen, auf die ich nochmal gerne zurückkommen will. Das eine ist, du hast gerade von Macht gesprochen. Und das finde ich irgendwie ganz schön, weil das ein Begriff ist, der in unserer Szene ja nicht so wahnsinnig, also nicht so oft vorkommt und schon gar nicht positiv besetzt ist. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, was du an sich da über Macht denkst und was das auch für dich bedeutet.
Mhm. Ja, finde ich auch echt eine spannende Sache, weil, wie du sagst, es ist was sehr negativ behaftetes und in der Yoga-Welt oder im Bereich Coaching und in dieser Szene, in der wir da irgendwie sind, ist das Macht was sehr Negatives, weil wir immer an Macht überdenken. Das heißt, ich stelle mich über jemanden und deswegen wirke ich machtvoll auf jemanden oder ich sage jemandem, was er zu tun oder zu sagen hat oder so. Ich sehe aber etwas, wenn man Macht hat, also wenn man sozusagen die Möglichkeit hat, jemanden zu ermächtigen, also ich ermächtige dich durch das, was ich dir sage oder dir weitergebe oder durch vielleicht, dass ich in einem bestimmten Bereich mehr Wissen habe und dir somit etwas Gutes tun kann, dann ist das etwas, wo wir uns gegenseitig anheben und wo ich dich unterstütze. Und ich glaube, das ist eine sehr andere Sichtweise, dass eben im Yoga ich nicht sage, ich sage dir, was du zu tun hast, sondern ich weiß über einen bestimmten Bereich mehr. Also ich kenne vielleicht den Körper besser, ich kann Sequencing besser, ich verstehe Asana, ich verstehe Energien durch Asana, ich kann da deinen Körper, ich kann dir helfen durch, wie ich dich bewege. Ja, aber trotzdem ist alles eine Einladung. Also ich tue keine Macht ausüben in dem Sinne, dass du keine andere Wahl hast, sondern ich ermächtige dich und ich möchte dir etwas Gutes tun, weil ich mehr weiß. Und dass man halt, dass sich dessen auch einfach bewusst ist, nur weil man so tut, als wäre es nicht so. So
ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen, es sieht wunderschön aus, aber kannst du die Haare auf die andere Seite tun, weil sonst schubbert das nämlich an dem Mikrofon von dem Kopfhörer.
Ja klar.
Vielen Dank.
Sorry. Sehr gut. Ja. Nee, wunderbar. Wir dürfen halt das einfach nur, weil wir das so tun, als gäbe es nicht, ist es trotzdem so. Ja, also wenn ich einfach vor 10 Leuten, 100 Leuten, 1000 Leuten stehe und sage zu dir, heb den rechten Arm und alle heben den rechten Arm, dann habe ich eine Macht und dann habe ich aber auch gleichzeitig eine Verantwortung. Und wie ich diese Verantwortung nutze und wie ich diese Möglichkeit nutze, ja, das ist eben, ich kann sie dafür nutzen, dass ich mir selber einen Vorteil mache, dass ich jemanden beherrsche, oder ich kann das als Vorteil nutzen, indem ich anderen Kraft gebe, indem ich anderen befähige, eine bessere Version ihrer selbst wieder zu sich selbst zurückzufinden. Und ich glaube, dass das ein riesiger Unterschied, was meine Intention dahinter ist. Aber man sollte sich seiner Macht einfach da auch bewusst sein. Und dass das nicht unbedingt nur was Schlechtes natürlich ist, sondern das hat auch was sehr, 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 sehr Positives, weil ich ja dadurch die Möglichkeit habe, etwas zu bewegen.
Ja, das finde ich, finde ich tatsächlich eine schöne Unterscheidung zu sagen. Es gibt irgendwie einerseits Macht über, aber auch Macht für, beziehungsweise das Ermächtigen. Ne? Das heißt, die Macht, die wir uns als Menschen auf der Bühne, irgendwie die vorne stehen, erarbeiten oder auch nehmen, das hat ja auch eine Form von Autorität, dass das letztendlich eine große Verantwortung ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch wieder uns ermöglicht, ein Stück davon zurückzugeben. Und ich finde, das passt auch zu dem Thema Authentizität irgendwie ganz gut. Also weil das ist tatsächlich auch so, wie ich das wahrnehme. Wir haben durch das Sichtbarsein eine ganze Menge Macht, aber gleichzeitig auch Verantwortung. Und eine Sache, die ich immer wieder mit meinen Trainerinnen, die in der Ausbildung kommuniziere oder auch mit unserem Mentorenteam, ist immer, dass eigentlich das Wichtigste ist, dass wir das Bild, was die Menschen, die auf uns schauen, in ihrem kleinen Köpfchen zusammenbasteln, dass wir das zerstören, um letztendlich die Macht zurückzugeben, weil das, was wir ja alle gerne machen, wenn wir irgendwie nach oben gucken, ist, dass wir denken, wie du schon sagtest, ne, die haben es irgendwie alles drauf, die sind so perfekt und so toll und dadurch unsere Macht negieren, aber wenn die das Bild zerstören, dass die Macht wieder zu mir zurückkommen kann, das finde ich total schön. Und eine zweite Sache, die würde ich gerne nochmal genauer beleuchten, und zwar hast du gesagt, du hast Menschen in deinem sehr nahen Umfeld, die mit Pompons hinter dir stehen, also die dir sozusagen den Rücken stärken, und deswegen ist es für dich auch leichter, authentisch zu sein. Und was ich mich gefragt habe, ist, wo das wohl herkommt. Also das ist so ein bisschen die Henne- und die Ei-Frage wahrscheinlich, aber hast du die, weil du dich so gezeigt hast, wie du bist, oder zeigst du dich, wie du bist, weil du die hast? Also weiß ich nicht, wie glaubst du, ist es bei dir entstanden? Weißt du, kannst du den Gedanken nachvollziehen? Ich habe mich gerade gefragt, woher kommt denn das eigentlich? Bitte, jetzt du.
Ist es echt eine super Frage, weil ich auch gerade dachte so, woher kommt das? Ist total spannend, sich das zu, weil ich gerade überlegt habe, die Leute in meinem Leben so ein bisschen durchgegangen, wurden mir jetzt als erstes einfallen. Klar fallen mir da erstmal auch meine Eltern ein. Und da ist es tatsächlich natürlich so, dass die ja zuerst da waren. Also ja. und ich habe ein krasses Glück mit meinen Eltern, weil die wirklich so mich bei allem unterstützen und auch wirklich so, was, du wirst noch eine Tanzausbildung machen? Kein Problem, wir helfen dir und finanzieren das mit. Und die halt sozusagen entschieden haben, dass sie mir das geben, was sie nicht in dem Ausmaß von ihren Eltern bekommen haben. Sie hatten beide so ein bisschen schwierigere zu Hause und haben dann aber gesagt so, hey, weißt du was, wir sind da, wir unterstützen dich und haben auch eine sehr schöne Beziehung miteinander. Und da, glaube ich, ist erstmal schon mal ein krasser Start gegeben, überhaupt irgendwo, als egal, was ich tue, ich bin genug, gesehen zu werden. Und dann habe ich eben, ich hatte eher auch sehr, sehr schwierige Erfahrungen mit Freundinnen zum Beispiel. Ich habe so während der Abi-Zeit wurde ich so aus der Mädchenklicke gemobbt so ein bisschen. Es hat ja auch wieder beide Seiten, aber die waren dann echt so ein bisschen fies zu mir, meine Freundinnen, und mich sehr alleine gefühlt. Und hatte da, glaube ich, dann sehr Angst, mich selbst zu zeigen, und parallel dazu eine schwierige Beziehung über sehr viele Jahre hinweg, wo ich auch immer das Gefühl hatte, ich kann nicht ich selbst sein, weil ich immer, wenn ich mich habe fallen lassen, wenn ich mich geöffnet habe, wurde ich immer verletzt. Und dann ging das bestimmt so bis zur Mitte 20, dass es eher nicht so leicht war, ich selbst zu sein. Wo ich aber ich selbst war immer zum Beispiel im Tanzen, wo ich mich bewegt habe. Das heißt, Tanzen war immer so mein, da bin ich einfach nur ich, da bin ich gut drin, da darf ich ja voll nach außen gehen, und das war so mein Zuhause. Und ich glaube, das war total wichtig, einfach irgendein Ort. Also vielleicht fühlt man sich nicht authentisch in seinem Job, vielleicht fühlt man sich nicht authentisch mit der und der und der Freundin, aber es gibt bestimmt Orte, wo ist man wirklich man selbst, und dann da das zu verstärken. Ja, und dann hat sich da gibt's dann so ein paar Freunde, die schon immer da waren, und die sagen zu mir dann, ich habe mich wirklich verändert, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil ich immer noch die gleiche bin, und die jetzt endlich das Gefühl haben, ich bin mehr bei mir angekommen. Also, und das sind Leute, die zum Beispiel mit mir getanzt haben. Und aus diesem, dass ich dann angefangen habe, so wie ich mich zum Beispiel in meiner Tanzschule gefühlt habe, wo ich wirklich ich war, wo ich eben auch das Unterrichten, da war ich einfach ich. Ich war in meiner Rolle, ich habe das geliebt, deswegen habe ich immer so viel unterrichtet. Tanz und dann habe ich im Fitnessstudio unterrichtet, dann habe ich Bar und Yoga und so. Und da bin ich richtig ich, weil das mir so entspricht. Und wenn ich das da festige, dann habe ich irgendwann gelernt, das in diese anderen Bereiche mitzubringen und mich zu trauen. Und plötzlich sind immer mehr Leute in mein Leben geploppt, die sich dadurch angezogen gefühlt haben und nicht durch ein Bild, das ich dargestellt habe oder nicht, wo ich mir Gedanken machen musste, wie ich das aufrechterhalte, dass sie ja nicht erkennen, dass ich doch gar nicht so toll bin.
Glaubst du, wir haben alle sowas? Also glaubst du, wir haben alle so ein... Unser Tanzbereich sozusagen, also das, was jetzt nicht im Dirty Dancing-Sinne, sondern im Tanzbereich, sondern im Sinne von irgendwie sowas, wo wir so ganz, also wir so automatisch so ganz ich sind, bin?
Ja, ich glaube das. Ich glaube das ganz fest, weil es kann nur sein, wenn ich laut bei meinem Lieblingslied mitsinge und plötzlich alle Schleier fallen und ich einfach irgendwie ich bin, oder wenn ich mich dazu bekenne, was mein Lieblingsessen ist, und wenn ich koche oder so, wenn wir so einen Ort finden, wo wir das Gefühl haben, dass wir eine Maske tragen müssen. Und das ist ja auch, was Yoga versucht, ist ja diese Masken oder diese Schleier von einem zu nehmen. Und wir alle tragen ja bestimmte Rollen und Masken. Und das ist ja auch total natürlich, dass ich, wenn ich jetzt mit meinen Angestellten rede oder wenn ich mit meinem Freund rede, vielleicht auch anders bin. Ich habe letztens mit meiner Geschäftspartnerin, als sie mit ihrem Freund telefoniert, ist auch ein sehr, sehr enger Freund, und sie hat einfach eine Stimme für ihn. Und dann habe ich gesagt, Sophia, habe ich eigentlich auch eine Lukas-Stimme? Und sie sagt, ja, du hast voll eine Lukas-Stimme. Und das heißt also, dass ich ja auch mit ihm dann irgendwie eine andere Stimme habe, aber dieses, wo bin ich wirklich ich? Und das ist so schwierig, weil es werden so viele Erwartungen von außen auf uns draufgestülpt, wie man zu sein hat in bestimmten Rollen. Und das ist sau schwierig. Aber wann bin ich wirklich ich? Vielleicht vor allem, wenn ich unbeobachtet bin. Oder wenn ich in etwas bin, was mir eben so entspricht, wie bei mir jetzt zum Beispiel das Unterrichten, warum ich das auch immer noch mache seit so vielen Jahren. Ja, ich glaube, dass wir das alles haben, wo dieses Licht auch wirklich strahlen kann. Und wenn man dann schafft, das in die Beziehung mitzubringen und das zu verfestigen, dieses Gefühl von, wie fühle ich mich an, wenn ich mich wie ich fühle, dann glaube ich, wird es immer leichter, weil die Leute einen immer klarer sehen.
Ja, voll schön. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Switch machen, und zwar noch mal zurück zum Social Media Feed. aber nur peripher. Und zwar zeigst du ja schon viel von dir. Also es gibt auch nackt Fotos von dir oder sehr leicht bekleidete Bilder. Und es gibt ja irgendwie so Trends, so Körperkultmäßig, ne, das, also im Sinne des Sex Sells, mehr Haut verkauft, auch mehr wird mehr geklickt auf der einen Seite, aber auch so, ich sag mal, leicht bekleidete, schöne Yoga-Bilder, das ist einfach eine Frage, die ich mich gestellt, ich nehme dich halt nicht so wahr, aber es ist trotzdem eine Frage, die ich mir gestellt habe, so was denkst du so zum Thema Körperkult und auch sowas wie, was für ein Bild transportierst du oder wir so nach draußen, wenn wir solche Bilder zeigen? Also jetzt, genau, mich würde total interessieren, was deine Gedanken dazu sind.
Tolle Frage, geil. Ja, ist total spannend, weil ich habe da auch immer wieder diese Gedanken. Also ich habe ja eine Fotografin, mit der ich sehr viel zusammenarbeite, mit Susanne Schramke. Und sie macht wahnsinnig fantastische Fotos, eben auch viel mit Haut. Also einfach dieses echte Frauen, das wird auch nichts retuschiert an diesen Fotos. Und ich fühle mich bei ihr einfach so wohl, dass ich mich einfach in meiner Weiblichkeit dann auch gerne zeige. Also da sind auch einige, die niemals irgendwie für Social Media oder für die Welt da draußen sind, sondern einfach auch irgendwie was Künstlerisches ist, was sie und ich zusammen kreiert haben und kreieren. Ich glaube, es gibt da wieder so mehrere Richtungen. Einmal, dass es eben dieses Nützen von dem, was da draußen als sich Sex sells, oder dieses, natürlich kriegt man mehr Klicks, wenn man halbnackert auf den Fotos ist oder wenn man zufällig in der Unterhose bei seinem Yoga-Flow ist. Also ich habe noch nie in der Unterhose Yoga gemacht, aber Ja. Also ich habe auch noch nie so diese Highways, diese High-Knee-Strümpfe, ja, und dann die Unterhose und dann so dieses lange Oberteil, aber bauchfrei. Ja. Ich so, gibt's was Unpraktischeres, ja, für Yoga? Aber gut, es ist whatever works für die Leute selber. Aber es ist halt einmal die Sache, einmal dieses natürliche Weibliche zu zeigen, ohne dass es immer gleich in diese Schiene von Objektivierung geht. Also gleich in diese Schiene, oh geil, und der Körper und Möpse und bar, und sondern diese Weiblichkeit, dieses Stigma so aufzubrechen, wie das zum Beispiel Social Media meine Nippel zensiert, aber die von einem Mann nicht, obwohl ich mir denke, naja, da ist halt ein bisschen mehr Fettgewebe außenrum. Wo die Frage ist, so warum ist es da so bei Frauenkörpern immer gleich alles so thematisiert und gleich so sexualisiert? Auf der anderen Seite aber auch sich dessen bewusst zu sein, dass es da draußen einfach viele Leute gibt, die da ein bisschen schwierig sind und schwierig damit umgehen oder die das auch nutzen können. Ich kriege sehr, sehr wenige komische Nachrichten, Gott sei Dank. Mhm. Wo ich einfach klar einfach ein bisschen durchs Raster falle. Ja, und es ist wieder mal die Intention dahinter. Wenn ich mal so ein Bild poste, sind das oft Bilder, die eben mit Susanne aus einem sehr künstlerischen Aspekt entstanden sind. Und das dann für mich einfach was ist, um eine bestimmte Weiblichkeit zu zeigen, um eine Normalität zu zeigen von einem weiblichen Körper, die wir ja gar nicht mehr sehen. Weil das sind immer die retuschierten, komischen, glattgestriffenen Körper, die überhaupt nichts mehr mit einem Frauenkörper zu tun haben. Deswegen finde ich es auf der einen Seite super wichtig, sowas zu zeigen. Und dann aber auch wieder eben sich dessen bewusst zu sein, dass ich gar nicht als Sex, dass man vielleicht als Sexobjekt dann gesehen wird oder als sexualisiert wird von jemandem, der sich diese Bilder anschaut. Und dann zu überlegen, okay, möchte ich so gesehen werden? Aber wir brechen das nie auf, wenn das nicht ab und zu auch wieder so die Intention der andere dahinter ist. Und das finde ich so einen totalen schmalen Grat, auf dem wir da so hin und her tanzen, wenn es um diese Thematik geht, um Haut zeigen, um in Social Media. Also ich finde natürlich auch dieses, wenn ich dann eben in der Unterhose da jemand Yoga macht und da offensichtlich der Po etwas öfter in die Kamera gestreckt wird, das dürfen die ja selber entscheiden, sind ja erwachsene Menschen meistens, deswegen, ey, ja, not my problem. Ich finde es halt ein bisschen schwierig, was es halt transportiert, also was es auch suggeriert. Das finde ich ein bisschen schwierig, aber versuche da auch yogisch nicht zu urteilen, weil es ist nicht meins zu urteilen, aber denk da eher so an diese Emanzipation und an diese feministische Richtung, auf der einen Seite Frauenkörper zu zeigen und so zu normalisieren, dass Frauenkörper nicht immer gleich mit irgendwie Besitz oder mit Sex oder mit Anspruch zu tun haben, aber gleichzeitig auch dessen mir bewusst sein, dass das einfach etwas ist, was man im Hinterkopf haben sollte.
Ist schwierig, ne? Also, finde ich einen total schönen Gedanken, irgendwie das zu normalisieren, und gleichzeitig steckt ja niemand in dem Auge des Betrachters dann auch drin, ne? Also, weil du weißt ja tatsächlich nicht, was machen die zuschauen dann tatsächlich da draus. Und geht das überhaupt über den Kanal, habe ich mich gerade gefragt. Geht sowas auf Social Media überhaupt? Und da sind dann die Formate wahrscheinlich auch wieder unterschiedlich, ne? Also zeigst du dich in der Story oder postest du irgendwas im Feed? Und das finde ich tatsächlich auch spannend, wie, also diese Kanäle, die haben ja auch sowas wie so ein Eigenleben. Kommt mir immer so vor, ne? Das, also wie du schon sagtest, du machst es eigentlich, ist deine Absicht, das irgendwie auch zu normalisieren und auch eher aus dem künstlerischen Aspekt und eher sozusagen, dass das Weiblichkeit nicht so sexualisiert wird auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite so richtig verhindern kannst du es halt auch nicht, wenn du es dann postest. Das ist auch immer die Frage, die ich mir stelle mit den Filtern in den Stories. Ich mache das manchmal, oder ich mache das manchmal mache ich es auch gar nicht. Und manchmal mache ich das und sage dann so, glaubt ja nicht, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Und ich sehe nicht so schön aus. das finde ich tatsächlich eine spannende Frage, ob das, also wie das überhaupt geht. Also geht das zu normalisieren, geht es nahbar zu sein, geht es überhaupt authentisch, weil wir ja nicht in die Köpfe reingucken, nicht? Also so Schwierige Fragen.
Ja, ich finde, es hat also zwei Sachen. Es hat irgendwie immer mit dieser Intention zu tun, weil wie du es aufnimmst, kann ich sowieso nicht steuern. Und es bringt vielleicht auch einfach einen Dialog. Also das ist oft schön, wenn dann vielleicht ein Dialog entsteht. Also ich muss sagen, ich bin sau dankbar, dass meine Community, die ich auf Social Media irgendwie anziehe, die mit mir da in Austausch sind, wahnsinnig positiv ist. Ich habe tatsächlich noch nie so ein sogenanntes Dickpick bekommen, ganz ehrlich. Also und da bin ich total froh drüber. Also das brauche ich auch ehrlich gesagt nicht. und dass auf solche Fotos sehr positiv reagiert wird und sehr, sehr unterstützend. Aber das natürlich auch, weil ich sozusagen sowas aufgebaut habe, dass wenn ich sowas poste, wenn die Leute das mir folgen und mich kennen, das auch schon so einordnen können. Und das finde ich total schön. Ich glaube, dass das und dann einmal dieses wieder, es gibt halt einfach nicht nur das oder das. Also das ist immer so diese verschiedenen Blickwinkel gibt und wenn wir sagen, okay, das sollten wir auf gar keinen Fall zeigen, dann ist es wieder sozusagen das eine Extrem oder eben man sollte es viel zeigen, damit es normal wird, das ist das andere Extrem und wie bewusst gehe ich mit den Dingen um und wie kann ich sozusagen mir dessen bewusst sein, dass das ein nackter Körper ist und der sozusagen sexualisiert werden kann und ich poste aber nicht aus einem unbewussten das Foto ist geil, jetzt poste ich mal und tu so, als wäre mir das nicht klar, dass das jetzt aber irgendwie trotzdem noch ein nackter Körper ist. Sondern da wirklich so, wie bewusst kann ich werden in dem, was ich tue, in meinem Handeln, in meinen Taten, in meinen Worten, Gedanken. Wie, was ist da, was habe ich mir da vielleicht kurz mal einen Moment genommen und mir dessen Klarheit wurde oder mir klar wurde, was es bedeuten könnte im Außen oder wie es aufgenommen werden könnte. Und dann eine klare Intention für sich selber da irgendwie auch zu denken, so warum poste ich das jetzt oder warum mache ich genau das jetzt? Das finde ich, glaube ich, das Wichtigste, weil ja, das eben von allen Spektren oder von beiden Seiten des Spektrums irgendwie das Extrem gibt und dazwischen gibt es sehr viele Nuancen. Und dadurch auch ja mehr in diesen Austausch kommen und mehr Akzeptanz für verschiedene Wege finden.
Ja, kann ich total sehen und finde ich auch schön. Also ich neige eher so vom Typ her bin ich sehr dogmatisch, aber bin ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr so ganz jung und trainiere wie eine Wahnsinnige nicht mehr so dogmatisch zu sein und da milder zu sein oder auch in Nuancen zu denken und nicht nur in Schwarz und Weiß, was gar nicht so leicht ist. finde ich aber total einen schönen Gedanken, dass vor allen Dingen die Intention das Wichtige ist. Und das passt ja auch dazu, dass das Universum in Frequenzen funktioniert und dass das Bild ja nur ein klitzekleiner Teil des Ausdrucks ist, dessen, was du in dem Moment kommunizierst. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Ich hätte noch eine Frage, die in Richtung Yoga geht, bevor wir jetzt schon gleich wieder Schluss machen müssen. und zwar ist ja Yoga letztendlich eine komplexe Wissenschaft für sich. Und das, was man ja meistens sieht, ist Asana, also Turnerei oder Meditation, was ja beides wunderschöne Tools sind für den Weg nach innen. Aber es ist natürlich noch wahnsinnig viel mehr. Und da würde mich nochmal deine Sicht auf Yoga interessieren. Also was bedeutet Yoga für dich und auch was steht dahinter und was bringt das uns sozusagen? Ja, was bringt uns das?
Schöne Frage, ja. Also für mich ist Yoga ein Kompass geworden. Also wirklich, wie navigiere ich durch dieses komplexe, verrückte Leben? Wie finde ich irgendwie eine Balance und eine Harmonie mit mir, den anderen und unserem Planeten? Also die Yamas und Niyamas, also diese Do's und Don'ts des Yoga, sind da wahnsinnig wichtig für mich. Und genauso wie ich halt eben komplexe Themen versuche anzuschauen, mich immer wieder zu erinnern, dass es eben kein falsch und kein richtig in dem Sinne gibt, sondern dass es halt alles Nuancen sind. Und da hilft mir halt immer wieder diese Yoga-Praxis dabei. Ob das die physische ist, ob das die mentale Praxis ist, ob es Meditation ist, die Erinnerung an den Atem. Und es sind alles wie so Metaphern, um mich immer wieder zurückzuholen zu dem, worum es irgendwie geht. Also wir suchen ja alle nach Liebe, Glück und Zufriedenheit. Und für mich ist Yoga ein Ausdruck dessen, eine Wissenschaft, die mir hilft, das immer wieder zu finden und immer auf diesem Weg mich immer wieder zu, ja, dieser Kompass, der mich immer wieder in die richtige Richtung bringt. Und einmal natürlich Asana, um sie diese physischen Körper so gesund zu halten, dass es mir gut geht. Aber in Asana dann wieder meine Gedanken zu beobachten, so warum urteile ich jetzt schon wieder? Und dann, setze ich gerade Ahimsa ein? Also bin ich gerade hart zu mir oder bin ich gerade brutal, weil ich doch irgendwie den Fuß zum Kopf zerre? Und so verwoben ist es dann alles. Oder wenn ich mit Sophia im Geschäft, also beruflich versuche, Entscheidungen zu fällen, ob wir vor schwierigen Situationen stehen, dann versuchen wir mit der yogischen Philosophie uns die Dinge zu erklären und zu schauen, wie finden wir eine Lösung für die Dinge. Ich neige dazu, zum Beispiel eher sehr impulsiv zu sein und gerne Dinge persönlich zu nehmen. Und die Dinge sind ja nie persönlich. Und da eben dieses einmal das, was ich übe, wenn ich mit mir selber auf der Matte bin, ja, dieses, ich bin unantastbar, mein Wert ist unantastbar, das immer wieder zu vertiefen, damit ich sozusagen unbehafteter, mit weniger Urteil, ich sag nicht kein, weil die Erleuchtung ist noch eine Weile weg.
Morgen vielleicht.
Im nächsten Leben. dass ich halt in diese Beziehungen in meinem Leben unbehafteter reintreten kann und mit offenerem Herzen. Und das gibt mir Yoga. Und das kann natürlich auch vieles andere für jemanden sein. Ich glaube nur, dass Yoga ein sehr ausgeklügeltes, sehr einfach anwendbare Wissenschaft ist, die wahnsinnig klug ist, die wahnsinnig gut auch reingeht, ja, weil sie eben irgendwie so alles hat. Ja, so einmal dieses Physische und dann dieses Meditieren und das Atmen und dann aber auch irgendwie diese Do's und Don'ts und dann irgendwie diese ganzen tollen Geschichten um diese Götter herum, die irgendwie, ja, und dann hört man sich die Bhagavad Gita an. Das ist einfach so eine fantastische Geschichte um Arjuna und Krishna. Und dann denke ich mir auch immer so, das ist so total spannend, weil das einfach nur immer wieder um dieses Menscheln geht, um dieses, wie navigiere ich als dieses, weiß ich nicht, fleischgewordene kosmische Wesen in diesem krass komplizierten Leben, vor allem irgendwie dieses Jahr. Wie zur Hölle finde ich hier irgendwie mein Glück? Und da hilft mir Yoga. Und das ist für mich, was Yoga irgendwie ist. Aber es darf auch für die Leute einfach eine physische Praxis sein. Und wenn sie sich danach besser fühlen, dann hat es seinen Dienst getan.
Ja, voll gut. Ich muss jetzt auch noch eine Anschlussfrage stellen, die mir gekommen ist. Und zwar nämlich, unsere Kurse sind ja hauptsächlich Ayurveda, aber es geht ja auch um Gewohnheitstraining und es geht natürlich auch um die Yoga-Philosophie und ganz viel um Coaching und persönliche Weiterentwicklung und gesunde Gewohnheiten, zum Beispiel Bewegung am Morgen. Oder wann auch immer, aber irgendwann vielleicht auch morgens. Hast du vielleicht noch einen Tipp für die Leute da draußen, die verzweifeln daran, eine regelmäßige Yoga-Praxis zu etablieren? Wie kriege ich das hin, das regelmäßiger zu machen? Was ist ein guter Einstieg? Was würdest du empfehlen? Gibt es tolle Ressourcen irgendwo? Wie sagt man, kann man gar nicht so übersetzen, Resources. Wie sie übersetzt, setzt man denn Resources? Das kann man gar nicht so übersetzen.
Quellen,
vielen Dank, genau. wie geht das?
Sehr gut. Ja, das ist gar nicht so leicht. Das ist einfach, man muss halt leider einfach seinen Hintern hochbekommen, das heißt ich so. Was mir total hilft, ist, einmal, wenn ich mal drin bin, keine Pause mehr zu machen. Also wenn ich es mal hinbekommen habe, so jeden Tag mal für 3 Tage, dann sozusagen nicht faul zu werden. Sich mit Freunden verabreden, das ist für mich einfach das Allerbeste. Also jetzt natürlich zur Zeit kann man halt nicht ins Yoga-Studio gehen. Wir über Kale & Cake haben ja so Livestreams. Das heißt, wenn 7.15 Uhr freitags habe ich einen Stream und der ist sehr beliebt, das ist total cool, ja, dass alle irgendwie ihr Wochenende anfangen wollen, Freitagmorgen schon mit Yoga. Und das ist schon mal was sehr Hilfreiches, dieses vorher anmelden, am besten am Abend, wenn man glaubt, naja, ich kriege das locker hin, und aber wenn um 6 der Wecker klingelt, dann denkt man sich so, oh nee, doch nicht. Aber dann ist man schon angemeldet, dann hat man keine Wahl mehr. Das hilft total. Und einfach auch, weißt du, so dieses 10 Minuten ist besser als gar nichts. und auch nicht zerdenken. Ich habe heute früh eine Praxis gemacht und es war so schön erfrischend, weil ab und zu denke ich, es muss immer irgendwie was Wunderbares, Aufregendes sein. Ganz ehrlich, irgendwie Katze, Kuh ein paar Mal, einen Sonnengruß, einmal tief durchatmen, das macht den ganzen Unterschied. Und ich bin selber so jemand, der das dann immer zu Tode optimiert im Kopf. Also sie dieses, also warte mal, erst stehe ich auf, dann trinke ich mal Wasser, dann gehe ich erstmal ins Bad, dann tue ich mir die Zähne putzen. Ah ja, genau. Und dann wirklich so, wo ich mir denke, hast du noch was Besseres zu tun? Mach einfach. Mach einfach. Und sich ein gutes Ziel setzen. Weil, warum will ich das denn überhaupt? Warum will ich denn überhaupt eine tägliche Yoga-Praxis? Weil man das jetzt so macht, na, dann wird das sicher nichts, was man weiterhin macht. Mhm. Sondern was ist mein Wunsch dahinter? Warum? Und sich da wirklich mal darüber Gedanken zu machen. Weil vielleicht bist du einfach nicht der Typ, der morgens gerne sich bewegt. Es sei dir vergönnt. Es sei dir auch vergönnt, dass du nicht morgens meditierst und lieber spazieren gehst. Mein Freund zum Beispiel geht voll oft in der Früh spazieren, weil der nicht der Typ ist, der sich hinsitzt und meditiert, weil der sitzt auch in der Arbeit den ganzen Tag. Und das ist seine Meditation. Der geht dann einfach eine Runde um den Nymphenburger Kanal und dann geht er wieder nach Hause. Und dass man so erstmal sich hinterfragt, warum eigentlich, und dann sich ein Ziel setzen und das einfach auch sich erlauben, dass das einem selber sich anpassen darf. Ja, und nicht ich mich dem anpasse, warte mal, die haben gesagt, erst muss ich meditieren, dann muss ich irgendwie noch eine Stunde Yoga machen, ah ja, atmen muss ich noch, warte mal, Zitronenwasser, ah ja, warte mal. Also, ja, da gibt's sau viele coole Möglichkeiten, da gibt's auch wissenschaftlich tolle, eben auch ayurvedische Wege, die ich total empfehlen kann. Aber wenn es dir nicht entspricht, wenn das nicht dein Ding ist, dann zwing dich nicht, weil dann hältst du es auch nie im Leben durch. Mhm. Und wenn cool. du lieber eine HIIT-Workout in der Früh machst oder wenn du lieber spazieren gehst oder radeln gehst, dann mach das. Und wenn Yoga aber dich glücklich macht, dann mach das und dann frag dich, warum möchte ich jeden Tag in der Früh mit Yoga starten? Und dann kriegt nämlich das Warum plötzlich irgendwie, ja, dann gibt's da den Wumms. Dann wird der Schweinehund kleiner.
Der Wumms. Sehr schön, dann gibt es den Wumms.
Genau.
Cool. Ja. Voll schön, Sina. Vielen Dank für die ganzen Insights. Ich habe noch ein paar Sätze, die nur halb sind, die ich dich bitten würde zu vervollständigen. Mir ist die Tinte ausgegangen. Und zwar sind es ein paar, die ich meistens frage und ein paar, die mir in der Regel spontan kommen. Mhm. Und zwar, die Welt braucht
offene Herzen und starke Rücken.
Hm. Liebe ist
die Antwort auf alles.
Yoga bedeutet
Ja sagen zum Leben und Verantwortung übernehmen für glücklich sein für sich, mit anderen und der Umwelt.
Ich bin authentisch, wenn?
Wenn ich mich wohlfühle, egal ob alles perfekt ist oder optimal und auch mal, wenn es nicht perfekt ist, einfach okay mit mir bin.
Ich muss lautlos lachen, wenn?
Schön. mein Freund macht immer ziemlich viele Flachwitze. Da muss ich ziemlich laut mitlachen. Und er feiert sich dafür so sehr.
Okay, und ich bin dankbar für.
Ich bin tatsächlich einfach dankbar für dieses Leben. Es ist, ich weiß ab und zu gar nicht, wie das so schön geworden ist. Und es ist einfach ein krasses Geschenk.
Super schön. Das liegt an Grünkohl und Kuchen. Sina, ja. Vielen Dank. Danke für dieses schöne Gespräch. Danke für deine Authentizität. Danke für deine Liebe zum Yoga und dass du das in die Welt bringst. Ich freue mich immer ganz besonders, wenn ich inspirierende Yoga-Lehrer treffe, weil ich ja das nicht mehr in die Welt bringe und dann immer schön finde, wenn andere das für mich übernehmen. Deswegen vielen Dank. Wir verlinken natürlich alles. Du hast einen super tollen Podcast. Kale & Cake heißt ja auch. Wahrscheinlich findet man den überall. In München ist dein Yoga-Studio, was aber aktuell digital ist. Das findet man auch alles kaleandcake.com, glaube ich.
De. Ja.
Da kann man regelmäßig bei dir Yoga-Klassen machen. Du hast ganz viele aufgezeichnete Yoga-Klassen auf YouTube. Was muss man noch über dich wissen?
Das ist schon ziemlich viel, ja?
Ziemlich viel, ja. Ja. Ach, du hast zwei Bücher geschrieben.
Ja, ich habe Yoga Flow Balance, heißt mein Yoga-Buch. Genau, da gibt es sozusagen richtige Flows drinnen und da kann man dann ein bisschen nachmachen und sich wohlfühlen dabei.
Cool. Ja. Sina, tausend Dana, Dank.
Tausend
Hoffentlich
Dank.
Hoffentlich auch ganz bald in live.
Ja. Ja.
Das war die liebe Sina. Ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen und du hast ganz viel mitnehmen können und bist jetzt inspiriert, dich auch zu bewegen, wieder vielleicht tiefer ins Yoga einzutauchen oder mit Yoga zu starten oder überhaupt so ein bisschen mehr rauszufinden, wer bin ich eigentlich und wie möchte ich mich authentisch eigentlich zeigen und den Mut dafür finden, das tatsächlich zu tun. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Wenn du noch eine Erkenntnis hast oder einen Gedanken oder so, freue ich mich immer über Feedback und Rückmeldungen unter meinem Post bei Instagram @dana.ichgold. Und du kannst dich auf jeden Fall schon mal auf spannende Dinge in der nächsten Zeit gefasst machen. Stay tuned.